Sie hören Future Markets. Die Zukunft wird an der Börse gehandelt. Ein Podcast von der Aktionär.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Interview. Wir wollen in den nächsten Minuten ein bisschen in die Gründerszene eintauchen und natürlich auch über die Neuerungen sprechen, die es dort gibt. Ich habe mir einen Gast eingeladen, der bereits schon in sehr jungen Jahren bei der Höhle der Löwen gepitcht hatte, damals noch zu einem Kosmetikprodukt. Das ist erfolgreich gelaufen mit dem Namen Dr. Severin, auch jetzt noch. Und mittlerweile hat sich das Ganze etwas gewandelt, aber über genau diesen Werdegang werden wir uns jetzt in den nächsten Minuten unterhalten mit Peter Hart. Und ich freue mich, dass du zu uns an die Börse gekommen bist, Peter.
Ja, danke, Johanna.
Ich habe es gerade schon angesprochen. Die Gründerszene ist in Deutschland ein bisschen eine eigene Szene und nicht immer einfach. Aber du warst ja schon im Jahr 2015 ganz früh mit dabei, hast bei der Höhle der Löwen schon direkt gepitcht mit der Hoffnung auf Judith Williams, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Lass uns kurz teilhaben. Mhm. Wie lief das ab?
Genau, also die Höhle der Löwen war natürlich, das war sozusagen Jahr 2 nach meiner Gründung. Also 2013 gegründet, dann 2015 kam schon die Höhle der Löwen. Und es war natürlich ein riesen Sprungbrett für uns. Allein die mediale Aufmerksamkeit, 3 Millionen Leute schauen das Ganze. Ziel war natürlich auch, mal sozusagen jemand deutlich erfahreneren, jemand deutlich professionelleren, an dem man auch sozusagen viel lernen kann, mit reinzuholen als Mentor und natürlich auch als Türenöffner. Am Ende des Tages haben wir zwar den Deal nach der Sendung nicht mehr gemacht, weil wir uns dann doch nicht mehr in den kleinen Feinheiten einig wurden, aber es war, also der mediale Wert war sicherlich rückwirkend betrachtet ca. 1 Million Euro wert. Es war quasi eine geschenkte Million für uns.
Schön, dass du so ehrlich bist. Lass uns noch mal ein bisschen weiter zurück zum Anfang gehen. Ich habe es gerade angesprochen, ein Kosmetikprodukt. Ja. Mit diesem Kosmetikprodukt seid ihr zu der Höhle der Löwen gegangen. Daraus entwickelt hat sich im Prinzip eine ganze Produktpalette mittlerweile mit dem Namen Dr. Severin. Du warst, das darf ich sagen, relativ jung bei der Gründung. Wie kam es, wie kam die Idee? Weil, ich sag's jetzt mal, ein Mann, der ein Nachrasurprodukt auf den Markt bringen will, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so gängig, oder?
Ja klar, genau. Aber es war eben, das kam sozusagen, die Idee kam, ich war ursprünglich, hatte ich einen ganz normalen Job und habe 40 Stunden die Woche gearbeitet und war am Studieren und am Arbeiten. Und ich hatte irgendwann beschlossen, dass ich was gründen möchte. Und das war eben die Idee, die ich persönlich am realistischsten fand. Weil natürlich, also ich hatte auch da Lust drauf, aber man kann natürlich nicht direkt mit Raketenbau starten. Ja. Also eigentlich hatte ich Luft- und Raumfahrttechnik studiert, da hätte man natürlich irgend sowas machen können, aber ich dachte mir und hatte mich ein bisschen eingelesen, dass man erstmal sowas wie einen sogenannten Track Record ein bisschen aufbaut, weil ich hatte weder irgendwelche tollen Kontakte, die einen irgendwie finanzieren können, noch irgendwie selber irgendwie ganz viel Geld, sondern hatte ein paar tausend Euro und dann musste man halt gucken, was man damit starten kann. Und dann war das sozusagen, bin ich auf dieses Problem gestoßen und dachte, dem kann man sich doch mal annehmen.
Das Problem, dass nach der Rasur Pflegebedarf
ist. Genau, das eigentlich ist ja eigentlich eine Frechheit. Also es für Männer gibt es tausende von Produkten und die Haut im Gesicht ist auch eigentlich ziemlich robust. Und es gibt deutlich sensiblere Gegenden, die halt also dauernd rasiert werden. Und dafür gab es irgendwie, als man damals gegoogelt hat, haben irgendwelche Leute irgendwie Babypuder, aber das hat sich dann auch irgendwie mit den Poren verstopft und dann gab es irgendwie 1000 Hausmittel, aber eben kein Produkt, das genau dafür abgestimmt ist.
Also bist du von der Raumfahrttechnologie
in die Kosmetik-Intimrasur
gestartet? Ja. Interessant.
Mutis Traum.
Ich wollte gerade fragen, was hat Mutti gesagt?
Ach, die fand es okay.
Ja, ja, mittlerweile fand, wahrscheinlich
die,
schon.
Genau, oder? Die fand generell Gründertum sehr windig. Weil es keine richtige Karriere im klassischen Sinne ist. Deswegen habe ich bis vor ein paar Jahren sogar noch irgendwelche Jobangebote weitergeleitet bekommen von ihr.
Mama, okay. Mama, es ja, geht mir gut. Nicht.
Genau, alles gut. Aber inzwischen hat sich das, also jetzt so wirklich jetzt nach 10 Jahren circa, ja, 10 Jahre, jetzt ist da ein gewisses Vertrauen da.
Endlich. Ja. Was lange währt, wird endlich gut. Dr. Severin hat natürlich jetzt nicht nur dieses Produkt, sondern mittlerweile eine ganze Produktpalette. Wie hat sich das seit dem Jahr 2015 entwickelt und welche Rolle spielst du dabei noch?
Genau, also Dr. Severin ist tatsächlich deutlich breiter geworden und halt auch hat deutlich mehr Kanäle für sich erobert und ist auch international unterwegs. Aber ich bin gar nicht mehr der aktive operative Geschäftsführer, sondern ich bin sozusagen der Holding-Geschäftsführer. Mhm. Und wir haben inzwischen 12 Marken, wir sind stark am Aufkaufen von anderen Marken, die auch E-Commerce machen, mit auch verschiedenen Produkten. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel die größte Transaktion war eine, haben 4 Unternehmen gekauft letztes Jahr.
Wen?
Take a Shot, das ist eine Sonnenbrillenfirma, Limokan, das war unser Konkurrent von unserer eigenen Marke Nutri, mhm, im CBD-Bereich. Das waren die bei DM waren und wir Nutris bei Rossmann. Dann haben wir Traumtropfen gekauft, eine etwas kleinere Brand.
Was ist das?
Auch eine CBD-Brand. Mhm. Genau, und dann haben wir ein Joint Venture mit Dr. Gumpert. Das ist eine sehr viel besuchte Medizinseite. Da haben wir uns auch eingekauft. Das war von letztem Jahr und jetzt dieses Jahr wollen wir gerne diese Käufe weiterführen, weil um es mal wir sind ja auch an der Börse, mhm, die Unternehmen werden aktuell mit 2,5-mal EBIT bewertet und das ist für uns natürlich sehr attraktiv. Wir bauen dann noch ein bisschen um, optimieren noch ein bisschen die Prozesse, können viel halt auch zentralisieren bei uns.
Wo wollt ihr hin?
Wir wollen das Ganze irgendwann an die Börse bringen.
Das heißt, genau, ihr wollt euer Research-Unternehmen an die Börse bringen?
Wir wollen unser Gesamtkonzept. Wir, mhm. Das Research macht sowohl für uns als auch für externe Unternehmen, wie einige Konzerne, macht Trendvoraussage, aber wir nutzen die natürlich und daher ist es auch entstanden. Also wir haben es selber bei uns intern gebaut, eigentlich für uns ursprünglich, mhm, bis dann Rossmann kam und sagte, wir brauchen sowas, ja, wir müssen jetzt schneller werden, die Trends werden kürzer, Trendzyklen werden rasant kürzer. Also die letzten 20 Jahre Trendzyklen sind von im Schnitt mehreren Jahren, also bis zu 7 Jahren sind die runtergeschrumpft auf 7 Monate. Das ist massiv, die Industrie muss
zack, zack, liefern.
Also das ist wirklich eine komplette Umstellung und wer da nicht mitspielt, der fliegt halt raus. Von daher, genau, unser Modell ist, wir beliefern unsere eigenen Marken mit unseren Trends und sorgen damit dafür, dass unsere Marken halt outperformen.
Kommen wir noch ganz kurz zurück zu Dr. Severin. Ich möchte dann natürlich auch mit dir über euer Unternehmen und eure Idee sprechen, denn auch künstliche Intelligenz, wie es schon im Namen ist, ist natürlich ein ganz großer Faktor und entspricht genau dem, was du gerade erzählt hast, dass die Trends oder die Umschläge der Trends viel, viel schneller vonstatten gehen. Dr. Severin ist eigentlich wer?
Das war mal mein Mathelehrer. Oder der lebt auch noch, aber mittlerweile ist er halt nicht mehr mein Mathelehrer.
Profitiert er davon?
Nee.
Der profitiert davon
nur dadurch, dass er die Anekdote seinen Freunden und Verwandten erzählen kann.
Das heißt aber, wie breit seid ihr jetzt? Also Dr. Severin ist online erhältlich.
Genau.
Wie sieht es da aus mit Umsätzen? Wo kann man das kaufen? Amazon habe ich gesehen, seid ihr
vertreten? Genau, Amazon ist stark bei Dr. Severin. Umsatztechnisch müsste ich jetzt mal nachschauen, weil das ist auch eine von 12 Units. Mhm. Aber liegt auf jeden Fall irgendwo im Bereich 1 Million. Mhm. Also es ist nicht mehr unsere größte Brand.
Und wie kam dann der Switch? Wir haben jetzt schon geklärt, wie du von der Raumfahrttechnik in die Kosmetikbranche kamst und dann der Switch aber jetzt zur Trenderkennung und im Prinzip zur Beratung, wie man Trends umsetzt oder platziert. Ja, das finde ich auch eine ganz andere Richtung.
Genau. Es kam die Höhle der Löwen 2 Jahre nach Gründung und dadurch kam ein sehr starker medialer Effekt, wie schon gesagt, der auch unsere Zahlen deutlich in die Luft geschossen hat. Also am Tag der Ausstrahlung hatten wir doppelt so viel Umsatz wie insgesamt bisher. Mhm. Also es war, und danach kommt ja erst so die ganzen anderen Medien, die dann nachziehen. Siehe, wir sind auch hier heute ein bisschen wegen der Höhle der Löwen noch, wegen dem Nachhall. Oder ich weiß nicht, wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid. Aber
ich habe nach Gründern gesucht und ich fand spannend, diesen Switch von der Luft- und Raumfahrttechnik wusste ich tatsächlich nichts, aber dieser Switch von Kosmetik rein in die Trenderkennung finde ich spannend.
Genau, die Technikaffinität dann ist ja damit auch ein bisschen erklärt.
Ja.
Und dann hatten wir auf einmal viel mehr Mittel und haben dann gesagt, okay, jetzt haben wir dieses eine Produkt, damals war Dr. Severin eine Einproduktfirma. Mhm. Die hatte nur dieses eine Produkt, die Rasur für den Körper zu lindern, die Symptome zu lindern. Und dann war die Sache, okay, jetzt haben wir einmal Glück gehabt und haben die richtige Nische getroffen, aber wie repliziert man das? Also wie wachsen wir hier? Wir sind in einer Nische und wie macht man das? Und dann haben wir eben, war die Idee sozusagen Daten auszuwerten, die man so kriegen kann und damit Trends zu finden. Nochmal das zu replizieren, den Erfolg von Dr. Severin und sozusagen damit zu wachsen. Und so kamen so die ersten Grundzüge von Pythia, die heißen inzwischen Pythia AI, ja, wie die griechische Göttin, die sagt Sachen voraus. Ja. Und dann haben wir halt immer mehr Brands auf dieser Basis gebaut, haben gesagt, was ist unsere Trendprognose, darauf könnte man eine Brand bauen.
Wie findet ihr diese Trends?
Genau, also Pythia arbeitet in erster Linie mit Amazon und Google-Daten. Und was dahinter der KI-Teil, also es ist ein Machine Learning KI-Teil, der nimmt die aktuellen Zahlen, was man, falls du Google Trend kennst, dann kannst du bei Google Trends kannst den Verlauf sehen von verschiedenen Suchbegriffen und letzten Endes alles, was es macht, ist, diesen Verlauf nach vorne zu prognostizieren, was eine sehr komplexe Rechnung ist, die man ja auch hier von dem, es gibt ja viele auch Tools, die versuchen, Börsenkurse vorauszusagen, nur dass halt dass solche Trends eben nicht verfälscht werden dadurch, indem der Markt sozusagen selber versucht, diese Alphas rauszuholen von den Vorhersagen, sondern sozusagen unverfälscht bleiben und dementsprechend besser prognostizierbar sind als ein Aktienkurs oder leichter.
Womit muss man, um diese Algorithmen zu bekommen oder diese Berechnungen zu bekommen, womit muss man sozusagen die künstliche Intelligenz füttern? Was gebt ihr da ein? Muss man da irgendwelche...
Google-Daten zum Beispiel.
Nur Google-Daten?
Google-Suchdaten aus den letzten 15 Jahren, also wir sammeln die ganze Zeit und lassen sie damit trainieren. Dann versucht sie selbst eine Prognose zu machen. Also so hat sie angefangen zu lernen. Macht eine Prognose, schaut, ist es in der Realität so eingetreten, lernt davon und immer wieder sozusagen von Trial and Error. Und das kann sie halt, du kannst es dir vorstellen, wenn du jetzt oder zum Beispiel Börsenexperten oder sowas oder wenn du jetzt den ganzen Tag dir Trends anschauen würdest von irgendwelchen Sportartikeln und sagen würdest, oh, jetzt kommt Yoga, jetzt kommt das, dann könntest du irgendwann so ein bisschen Pi mal Daumen vielleicht besser schätzen. Aber die Maschine macht das natürlich millionenfach. Also was du sozusagen in 10 Jahren an Erfahrungen sammeln könntest, sammelt die Maschine in 10 Minuten.
Das heißt einfach im Prinzip alles, was momentan gefragt ist, gesucht wird, wird optimiert und dann als Produkt ausgespuckt?
Genau.
Und habt ihr da einen Rahmen, dass man sagt,
als
okay,
Produkt wird es nicht
als Produkt nicht, aber also zumindest die Richtung,
genau.
Sagt man dann, okay, Branche Kosmetik oder sagt man...
Branche Kosmetik, Retinol wäre jetzt ein Ausspruck oder Hyaluron.
Was ist denn der neueste Trend? Hyaluron hat man ja schon ewig.
Genau, also sowas wie maritimes Kollagen ist auf jeden Fall unterwegs. Ich müsste jetzt in die Kosmetiktrends reingucken, aber auf jeden Fall ist Naturkosmetik immer noch am Wachsen.
Seid ihr nur im Kosmetikbereich, was Trendforschung angeht?
Nein. Wir haben zum Beispiel auch Kunden wie Obi. Mhm. Also wir sind komplett... Branchenagnostik. Wir haben auch schon mit BMG, also wir haben Künstler vorausgesagt, wir haben mit Penguin Random House Themen für Bücher gemacht in den USA. Also, nee, wir sind sehr.
Was ist denn
breit.
So the next big thing?
Also, es gibt so viele Branchen. Bei uns ist the next big thing jetzt KI-technisch oder einfach unternehmensentwicklungstechnisch?
Beides. Erst KI, dann Unternehmen.
Genau, also. KI-technisch ist einfach noch mehr Datenquellen anschließen und die Prognosen damit noch genauer machen, weil natürlich mit der Qualität und unser aktueller Voraussagezeitraum sind 18 Monate. Das ist gut für Retailer, weil die planen so auf ein Jahr ihr Sortiment, eineinhalb Jahre, je nachdem. Manche sind auch ein bisschen langsamer, versuchen natürlich jetzt auch zu verkürzen, aber für Unternehmen, die Produkte entwickeln, die brauchen ja 3 Jahre im Voraus. Und so weit können wir noch nicht schauen. Also da wird es sehr ungenau.
Wie genau ist denn die künstliche Intelligenz? Man hat ja jetzt gerade in den letzten Wochen immer mal wieder was aufgeschnappt. Sei das Alphabet, die einfach mit ihrem Bot fehlerhafte Aussagen gemacht haben und damit wirklich einige Dollar verbrannt haben innerhalb von kurzer Zeit. ChatGPT ist natürlich das große Ding, was wir hier auch alle schon mal ausprobiert hatten.
Ja.
Aber wir haben natürlich auch alle schon mitbekommen, dass es durchaus auch fehlerhafte Prognosen, Aussagen diesbezüglich gibt. Wie sehr kann man sich auf diese Aussagen, auf diese Berechnungen überhaupt verlassen?
Genau, also wir arbeiten im 95% Konfidenzintervall. wem das nichts sagt,
ja,
es sind auf jeden Fall Fehler dabei. 100%. Okay. Und die Sache ist nur, das Gute ist, wir liegen öfter richtig als falsch. Und zwar mit sowas wie 70-75% liegen wir richtig und 20-25% liegen wir falsch. Aber falsch kann auch zum Beispiel bedeuten, dass wir unter der Erwartung liegen. Also unter, beziehungsweise, dass unsere Erwartung unter dem tatsächlichen Eintritt ist. Mhm. Aber das ist auch nicht anders möglich, weil die Welt ist natürlich nicht zum Beispiel externe Events. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel ganz normal Trump prognostiziert hätten und sein Unternehmen und plötzlich wird er Präsidentschaftskandidat, ja, das hätte unsere KI nicht vorausgesagt. Die nimmt ja nur das Momentum oder seine Entwicklung und sagt, okay, dieses Muster in den Daten hat man schon 1 Million Mal gesehen und in 90% der Fälle führt es dazu, dass ein Hype kommt oder ein langfristiger Trend daraus wird und so weiter. Das ist alles. Also alle anderen Faktoren müssen natürlich die Unternehmen, die uns nutzen oder wir auch nochmal separat anschauen und sagen, gibt es dafür Marktrisiken, sonst irgendwas. Das gibt es nicht.
Das heißt, ihr geht dann zu Unternehmen und sagt beratungstechnisch, ja, wir können jetzt grob zu 70-75% voraussagen, dass die Nachfrage der Trend in Richtung ABC geht.
Genau.
Und die setzen sich dann in ihre Labors oder wo auch immer hin und entwickeln Produkte, die dann an den Markt kommen.
Oder hier sind zum Beispiel Künstler, deren Datenmuster darauf hindeutet, dass die durch die Decke gehen können.
Welche Künstler? Was machen die?
Zum
Malen,
Beispiel,
singen?
Singen zum Beispiel, genau. Sony, BMG, so Sachen.
Aber wie kann man das denn im Voraus sehen letztendlich? Klar, man kann natürlich sehen, welche Musikrichtung extrem häufig bei Spotify aufgerufen wird.
Genau, und wie entwickelt sich das Momentum? Ja, ist es, wie schnell verdoppelt es sich und sowas? Und das kann man schon im Kleinen sehen und dann sozusagen sagen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass die
durch die Decke gehen.
Oder zumindest mal, ja, dass sie erfolgreich werden.
Was sind denn jetzt so bei den Produkten das Nächste, worauf man sich, du hast schon angesprochen, die Trends ändern sich sehr schnell, es wird immer kürzer, die Abstände. Was sind denn so die nächsten Trends, auf die sich Produktentwickler momentan fokussieren?
Einfach durch die Bank.
Durch die Bank.
Einfach ganz grob. Also aktuell ist ganz viel, was so, dass Leute sich unabhängig machen wollen in ihrem Haus etc.
Also, selbstständig machen oder
unabhängig? Auch selbstständig
autark
machen
leben.
Tatsächlich. Also sowas wie, ja, tatsächlich auch selbstständig machen. Also so der Bereich ist auch sehr stark. Also, dass Leute sich weiterbilden wollen, dass die sich irgendwie selbstständig machen wollen, dass so Sachen wie, dass Leute noch einen weiteren Einkommenszweig irgendwie generieren wollen. Da wird auch ganz viel Humbug betrieben, aber sozusagen da ist ein sehr starker Nachfragedruck. Aber ich meinte eigentlich, dass die sich in ihrem Haus unabhängig machen von Gas, von Strom etc.
Lebensmittel.
Jetzt aufgrund der Preiserhöhungen natürlich. Und da sieht man sehr stark so Sachen wie Balkonkraftwerke. Ne, also alles, wie man sich irgendwie autark machen kann und sozusagen von den Preisschwankungen ein bisschen unabhängiger machen kann. Und auch von einem potenziellen Energiekollaps oder sonst was. Wir bewerten nicht, ne? Wir schauen nur an.
Ohne Bewertung, trotzdem muss man, wie wir jetzt eher an der Börse sagen würden, am 24. Februar jährt sich der Krieg in der Ukraine zum ersten Mal. Und das war ja ein sogenannter schwarzer Schwan, also eigentlich nicht voraussehbar.
Ja.
Und dementsprechend reagieren aber jetzt die Algorithmen, die künstliche Intelligenz, erst auf diesen schwarzen Schwan und die Verhaltensweise der Nutzer, der Menschen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also freut mich sehr, dass du genau das ansprichst. Also schwarze Schwäne ist genau das, was sozusagen unsere Ungenauigkeit reinbringt. Weil das können wir nicht aus den Daten, die wir verarbeiten, voraussagen.
Also ihr reagiert im Prinzip auf die Folgen?
Genau, also wenn sowas passiert, dann müssen wir mit den Daten ab dann wieder, also genau, da muss es halt angepasst werden. Aber es wäre jetzt zum Beispiel, das ist nichts, was sozusagen diese Nachfrage zum Beispiel jetzt nach Hilfsgütern für die Ukraine wäre nichts, was wir hätten voraussagen. Oder das Erdbeben, was jetzt passiert. Sowas, und sowas ändert natürlich dann sehr schnell ganz viele Sachen. Und daher kommt auch die Fehlerquote. Schwarze Schwäne.
Also autark leben oder, ich weiß es nicht, Wasseraufbereitung, Lebensmittel etc. pp.
Ja.
Was ist noch momentan spannend und sollte man im Blick behalten? Was ist vielleicht auch ein Thema, was demnächst hier an der Börse stattfinden könnte?
Also Salbeigrün ist auf jeden Fall eine der Trendfarben für
Salbeigrün?
Ja, für die nächsten 18 Monate.
Trendfarbe oder ist das irgendwas Medizinisches?
Nö, Trendfarbe. Einfach so, wie streiche ich meine Wand oder in welcher Farbe hätte ich gerne meine
Klamotten. Wie sieht denn Salbeigrün aus? Ich habe jetzt so ein weißliches Grün, so, ja, ein olivwarmes.
Ja, so ein softes, bisschen nicht ganz so intensiv farblich. So muss man Salbei angucken, so ein bisschen, matter als, definitiv kein aggressives Grün. Sehr.
Und das ist momentan sehr gefragt bei,
genau, das ist
Inneneinrichtungen oder
bei allem möglichen, von Klamotten bis Inneneinrichtungen.
Okay.
Ja, also sehr, sehr gern gesehen.
Könnt ihr sowas voraussagen?
Ja, genau.
Also auch Klamotten jetzt, ja. Ich sag mal, letztes Jahr war es dieses kräftige Grasgrün, was hier auch hier an der Börse rumlief, mich eingeschlossen.
Ja.
Also Salbeigrün ist das nächste Ding?
Salbeigrün ist auf jeden Fall das nächste Ding, dahingehend. Was sehr schwer voraussehbar ist, sind zum Beispiel technische Innovationen, weil die erfordern ja sozusagen, dass überhaupt erstmal die technische Innovation da ist. Aber wer hat hier noch richtig
Gibt's
Momentum?
Gibt es im medizinischen Bereich irgendwas, wo man sagt, da ist die Nachfrage?
Wir haben im medizinischen Bereich keine Kunden, deswegen, ich schaue mir natürlich nicht alle Branchen.
Ja.
Das ist ja eine riesige Datenmenge, um so eine neue Branche aufzusetzen.
Was ist denn dein Favorite momentan? Wo schaust du, ehrlich gesagt, öfter rein oder nach Fortschritten?
Genau, also ich schaue natürlich am öftesten rein in die Marken, in die Bereiche, wo unsere Marken sind. Und zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt sowas wie unsere Sonnenbrillenmarke nimmt, dann ist ganz stark Nachhaltigkeit gefragt, dass die Materialien gut sind, dass sie nicht die Haut reizen, dass die halt generell sowas wie Mikroplastikfreiheit, dass du dass die Augen gut genug geschützt werden etc. Aber das sind ja sozusagen Trends, die schon seit Jahrzehnten jetzt so Stück für Stück sich hochschieben. Das sind ja langfristige Megatrends, die jetzt auch niemanden überraschen. Ja, dass die polarisiert sind, ja, ich meine, das sind ganz normale Sachen. Aber man sieht zum Beispiel im Sonnenbrillenbereich, die Holzsonnenbrillen haben so ihren Zenit ein bisschen erreicht. Es geht jetzt sehr viel um recyceltes Plastik, dass das alles abbaubar ist. Wir zum Beispiel bauen jetzt Sonnenbrillen, die ausgepresster Baumwolle sind. Und damit sind
und das
sehr,
hält?
Ja, das hat eine deutlich bessere Langlebigkeit als die durchschnittliche Polycarbonat-Brille. Dann sieht man natürlich auch Sachen, die sich bewährt haben, trotz aller Erwartungen. Zum Beispiel Homeoffice ist weiterhin sehr stark und auch eine sehr stabile Prognose in die Zukunft.
Also alles, was damit zusammenhängt. Stühle,
ja, einfach
Tische,
überhaupt Homeoffice,
Technik.
Genau, aber damit hängt natürlich zusammen, dass man sich zu Hause auch einrichtet. Also das war ja eine der Sachen, wo man vielleicht gedacht hätte, mit vielen anderen Dingen aus der Corona-Krise würde es auch schnell wieder verschwimmen. Aber das ist tatsächlich sehr nachgefragt. Also und dementsprechend, wir sehen es ja in den Sucheingaben. Und damit hängt auch viel zusammen, natürlich für Arbeitgeber, aber auch für die Industrie, die eben einen zu Hause einrichtet. Ja.
Was floppt denn? Was geht denn?
Genau, also zuletzt ist natürlich, Krypto hat eine sehr, sehr starke Einbußen auch bei der Nachfrage und beim Interesse gemacht, aber aus unserer Sicht hat es immer noch eine sehr stabile Aussicht.
Was macht ihr damit, wenn ihr jetzt wisst, okay, der Kryptotrend ist durch? Gar nichts.
Nee, das hat nichts mit uns zu tun. Okay. Wir schauen natürlich mal immer auch, Megatrends sehen wir mit in unserem System, aber damit haben wir gar nichts zu tun.
Und wenn ihr jetzt, was wäre jetzt eine Anfrage, bei der ihr sagt, boah, das ist auf dem absteigenden Ast, da würde ich nichts mehr produzieren?
Genau, also zum Beispiel CBD ist auch nicht mehr auf seinem Zenit von 2019. Und das war ja auch ein Megatrend. Das ist auch ein bisschen schwächer geworden. Was wir natürlich uns anschauen, wir haben auch Firmenportfolio mit Wertpapieren auch drin. Wir kaufen eigentlich Unternehmen, aber wir parken sozusagen einen Mini-Fonds, sehr defensiv. Aber der ist natürlich auch ausgerichtet mit Pythia. Dann schauen wir zum Beispiel, wie laufen die ganzen Unterbrands, wenn wir jetzt zum Beispiel Longshort-Frage, Adidas, Nike, wie läuft Reebok, wie läuft Nike Air, wie läuft Nike Jordan, wie läuft dann schauen wir uns die schon mal an, schauen, wie viel Prozent haben die jeweils zum Ergebnis beigetragen von jetzt diesen zwei Konzernen und sagen, okay, welcher Konzern läuft besser, schlechter, und damit hätte man schon ein Long-Short-Pair. Mhm. Rein auf Trendbasis, wie deren eigenen Marken funktionieren.
Abschließend in eurem Fonds, den du gerade angesprochen hast, wer darf da rein, wonach wird das gewichtet und ausgesucht?
Genau,
und
wir machen fast nur große Konzerne. Mhm. Aktuell haben wir Microsoft mit reingenommen, weil wir die seit einem halben Jahr, weil wir die ChatGPT-Entwicklung ein bisschen begleitet haben und von Anfang an Fans davon waren. Wir haben schon damals 2.0 und 3 vor 3.5 jetzt benutzt. Unser Kundensupport wird auch davon gemacht. Wir sind immer Fans davon, Sachen zu kaufen, die wir auch selber nutzen im Unternehmen. Das ist reingekommen. Zapier mit Z ist ein Ding von uns. Nutzen wir auch. Ist ein technisches Tool. Sagt jetzt nichts. Verkaufen schon sehr lange auf Amazon. Dementsprechend ist Amazon immer eigentlich dabei. Wir sind auch auf Amazon gestartet. Genau. Das sind so die Sachen, die wir...
Die großen.
Genau. Die großen Positionen. Dann sind wir hier und da immer mal dabei. Aber das ist, wie gesagt, auch kein großes Fokusthema. Das ist nur eher zum Parken. Aber wir wollen es natürlich auch Inflation schützen.
Ja.
Aber wir wollen auch gleichzeitig keine gigantische Volatilität da drin, weil sozusagen das ist nicht unser Business-Fokus.
Abschließend ein Tipp als Trendfolger, Trendbereiter oder Erkenner. Wonach sollte man sich richten, gerade auch wenn es um Investitionen geht? Woran erkenne ich, dass etwas sehr schnelllebig ist und damit vielleicht auch spekulativ?
Okay, also grundsätzlich, was das Thema Schnelllebigkeit angeht, muss man sich darauf einrichten, dass alles immer schnelllebiger wird. Je schneller die Kommunikation stattfindet zwischen Menschen auf der Welt und insbesondere in großen Massen, desto schneller erscheinen Sachen aus dem Nichts und verschwinden auch aus dem Nichts. Ein super Beispiel, das war bei uns in den Daten immer so ein bisschen Anekdote, ist der Fidget Spinner. Der war innerhalb von 3 Monaten war der überall und 3 Monate später war der überall wieder weg.
Das war wirklich beeindruckend. Diese Plopp-Dinger haben wir noch. Kennst du die? Diese Gummi meistens in so Regenbogenfarben zum Ploppen. Ich beschäftige meine Kinder gerne mit dem Auto. Das ist auch so ein
Trick. Habe ich gesehen, aber muss auch jetzt genau halt schnell aufgetaucht sein.
Also das heißt, je schneller es auftaucht, umso schneller ist es weg, oder?
Also alles wird schneller und grob gesehen, es gibt natürlich langlebige Sachen, wie zum Beispiel Traditionsmarken. Das ist, glaube ich, ein richtig großer Wert, der sich jetzt auch nochmal, also Traditionsmarken sind, glaube ich, eine Sache, die jetzt nochmal aufwerten durch die Schnelllebigkeit. Weil,
aber wenn die mitgehen, ich da so reingrätsche, also ich möchte jetzt negative Voraussage machen, aber Traditionsmarken sind beispielsweise jetzt auch aus deutscher Sicht Autobauer, die momentan ganz schön Gegenwind aus China bekommen, was den Wandel zur Elektromobilität angeht.
Die machen, was die operativ machen, wenn die das operativ nicht gut machen, dann bringt einem auch letzten Endes die Traditionsmarke nichts. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass grundsätzlich Traditionsmarken widerständiger sind gegen diese Schnelllebigkeit. Die müssen natürlich, ihr Produktportfolio ist eine andere Geschichte, aber zum Beispiel, es geht mir jetzt gerade nur um Marken, die auf- und abtrenden, die plötzlich aus dem Boden kommen und super trendy sind und morgen keiner mehr was von wissen will, weil es ausgelutscht ist.
Okay, und was sind diese Traditionsmarken?
Dagegen ist sowas wie Daimler natürlich ein bisschen geschützter.
Ja.
Dass plötzlich keiner mehr Lust auf Daimler hat, ist sehr unwahrscheinlich, dass aber irgendwie sowas wie irgendeine Superstar-Marke von irgendwie Rihanna oder sowas.
Oder ein Eistee dergleichen.
Genau, der super hoch steil geht, aber eben nicht dieses Fundament hat von der langfristigen Marke. Da ist es ein bisschen gefährlicher. Genau, aber dass man ein gutes Produktportfolio braucht, ist nichtsdestotrotz klar.
Ja.
Ja, aber das meine ich damit. Klar machen die deutschen Autobauer so ein bisschen langsam hier und da. So meine ich das gar nicht. Aber man muss sich grundsätzlich darauf einstellen, dass in allen Industrien die Trends einfach schneller sind, weil die Leute einfach viel schneller informiert werden von neuen Sachen und die wollen dann auch die neuen Sachen. Die wollen dann nicht den alten Kram. Und das ist, das sieht man überall. Und die werden immer kürzer. Das ist wirklich beeindruckend. Also, und jetzt sind die schon sehr kurz. Und die Prognose sozusagen auf Metaebene von dem, was wir machen, ist, dass die noch eine ganze Weile kürzer werden. Dann muss man in seiner Produktentwicklung, da muss man sich auch schon anschauen, was für Unternehmen sind überhaupt agil genug, um das mitzumachen und welche halt nicht.
Peter, ich sage an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für den Blick hinter die Kulissen, was deinen Werdegang angeht, natürlich auch was die Trenderkennung angeht. Und ich bin mir sicher, den ein oder anderen Trend, den du vielleicht schon kennst, werden wir noch kennenlernen. Und spätestens dann unterhalten wir uns wieder.
Sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Danke dir.
Liebe Zuschauer, an Sie natürlich auch ein ganz herzliches Dankeschön. Trenderkennung, KI, immer ein großes Thema. Die Schnelllebigkeit können Sie vielleicht ein bisschen besser oder schneller einschätzen, wenn Sie einschalten bei uns. Und ich freue mich auch beim nächsten Mal wieder auf Sie. Tschüss.